Auch ich bin irgendwie nur so im Urlaubsmodus, deswegen gibt es heute keine Folien, keine Textfolien auch. Aber es wird sowieso eine Predigt, die sehr viel persönlicher ist, vielleicht wie sonst, und mehr so erzählt. Und wir bewegen uns im Wesentlichen oder überhaupt nur in einem Kapitel der Bibel. Wer mag, kann schon mal aufschlagen. Ups, ein paar. 1. Mose Kapitel 18. 2. Mose Kapitel 18. 2. Mose Kapitel 18. Das ist ein Text, den haben wir vor kurzem oder vor der Sommerpause in unserem Bibelabend behandelt. Wer noch nicht da war, im Bibelabend gehen wir so vor. 2. Mose. 1. Mose. 1. Mose. Ich bin ja gesprungen. 1. Mose 18. Klar. Danke, Jürgen. Gut, das steht auch da. Ich habe jetzt im Kopf korrigiert, dachte mir, wir waren da schon weiter. Nein. 1. Mose 18. Die Geschichte von Abraham und seiner Frau. Und wir gehen da so vor, dass wir jetzt eben das erste Buch Mose lesen. Wir wollten ganz am Anfang anfangen und wir lesen immer abschnittsweise größer, so ein Kapitel, halbes Kapitel, klären dann mal so im Gespräch, was wir nicht verstanden haben, was vielleicht vom Brauchtum, von den Wörtern her zu klären ist. Und wenn es jeder verstanden hat, dann lesen wir es in kleinen Abschnitten, so ein paar Verse zusammen, immer nochmal. Am besten ist immer dann, finde ich, wenn einer laut liest und die anderen legen jetzt mal die Bibel auf Seiten, machen die Augen zu und hören mal richtig und erleben mal und spüren mal nach, was da eigentlich passiert. Gerade wenn es Geschichten sind, also keine Lehrtexte, sondern Begebenheiten erzählt werden. Und also ich erlebe immer und habe auch hier erlebt, dass Gott da ganz stark zu mir redet. Jürgen, passt das vom Ton? Ich habe so ein Nachhallgeräusch. Gut, danke, wenn es für euch passt. Und wir kamen eben an diese Stelle, 1. Mose 18. Und ich lese mal die ersten 15 Verse. Ist klar, oder? Genesis 18. Und der Herr erschien ihm bei den Terebinden Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß. Es geht um Abraham. Als der Tag am heißesten war. Und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach: Mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Man soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße und lasst euch nieder unter dem Baum, so will ich einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie sprachen, tue, wie du gesagt hast. Und Abraham eilte in die Hütte zu Sarah und sprach, nimm rasch zwei Maß Feinmehl, knete sie und backe Brotfladen. Abraham lief zu den Rindern und holte ein zartes und gutes Kalb und gab es dem Knecht. Der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf von dem Kalb, das es zubereitet hatte, und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand bei ihnen unter dem Baum und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm, wo ist deine Frau Sarah? Er antwortete, drinnen im Zelt. Da sprach er, gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Und Abraham und Sarah waren alt und recht betagt, so dass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen erging. Darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden, dazu ist mein Herr ein alter Mann. Übrigens, Nebenmerkung, das ist ein sicheres Anzeichen, dass du Mann, als Mann alt bist, wenn deine Frau mal sagt, hey, du bist ja ein alter Mann. Tut meine Gott sei Dank nicht. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, so alt ich bin? Sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen im nächsten Jahr und Sarah wird einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach: Ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach: Doch, du hast gelacht. Und an der Stelle hat es mich erwischt und ich habe gemerkt, da redet Gott zu mir. Vielleicht vorab, Abraham und seine Frau Sarah waren zu dem Zeit 24 Jahre unterwegs mit Gott. Vor 24 Jahren oder sogar 25 Jahren hat Abraham in Ur, in Chaldea, Gott gehört, der zu ihm gesagt hat: Geh aus von deiner Familie, von deines Vaters Haus, von deiner Verwandtschaft weg, in ein ganz anderes Land, ein paar hundert Kilometer zu Fuß weg. Ich will dich zum großen Volk machen. Ich will deine Nachkommen zahlreicher machen wie den Sand am Meer. Und ich will viele Völker von dir entstehen lassen, zum Vater vieler Völker machen. Und die machten sich auf den Weg und haben viel erlebt mit Gott, viel Wunderbares. Was sie nicht erlebt haben in all den 24 Jahren war, Sarah bekam kein Kind. Das war der Schlüssel. Über Nachkommen Abrahams sollte es weitergehen, dass er viele Nachkommen hat. Und um viele Nachkommen zu haben, das ist wie bei den Millionen, die man verdienen kann. Es geht immer mit der ersten los. Ne? Die erste ist die schwierigste. Und so war das da auch. Der erste Sohn, an dem hing alles. Von da aus konnte es weitergehen. Und wenn der nicht kam, ging halt nichts weiter. Und sie stapften also 24 Jahre da mit Gott durch Kanaan. Sie hatten das Land gesehen, sie hatten Gottes Wunder erlebt, aber der Sohn blieb aus. Der Abraham, um es gleich zu sagen, heute geht es ja ein bisschen mir um die Sarah, der Abraham hatte seine Krise mit Gott vorher. Zwei Kapitel vorher, da wird geschildert, wie der Abraham zu Gott sagt: Wie soll das jetzt hier weitergehen? Ja, sie haben sogar so getrickst. Ihr kennt die Geschichte vielleicht mit Ismael, wo dann die Sarah auf den Trichter kommt zu sagen: Naja, wenn es mit mir nicht funktioniert, vielleicht können wir was tricksen. Nimm doch meine Magd, zeug deren Kind, Abraham, und das nehmen wir dann als unseres an. Ja, geht furchtbar in die Hose. Funktioniert ja nicht. Und Abraham steht dann vor Gott und sagt ihm auch: Wie soll denn das gehen? Mein Knecht wird mich beerben. All das Gute, was du mir gegeben hast, nutzt doch nichts, wenn es hier nicht weitergeht. Dann wird es mein Knecht erben, der Eliezer. Und Gott sagt: Na, das wird nicht passieren, sondern aus deinem Lände wird ein Sohn kommen und der wird dich beerben. Und er geht mit ihm eine Nachtspaziergang machen und zeigt ihm die Sterne am Himmel und sagt ihm nochmal: Schau, so zahlreich wie die Sterne am Himmel, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Wer dich segnet, wird gesegnet sein, wer dir flucht, wird verflucht sein und du wirst zum Segen vieler Völker werden. Und jetzt ist Sarah dran. Gott erscheint dem Abraham wieder, die Sarah ist so im Hintergrund, hört zu und lacht. Und das war der Moment im Bibelabend, wo Gott zu mir sagt: Es lacht ja nicht nur Sarah, sondern Bernd, du lachst. Wenn ich dir sage, dass mit dieser Gemeinde ich noch was Großes vorhabe, dann lache ich in meinem Herzen, nicht in dem Sinn von erheitertem Lachen, haha, ist das lustig, sondern ein ganzes Stück Bitterkeit, wo ich mir denke: Ja, das höre ich jetzt seit 30 Jahren. Du willst deine Gemeinde hier in Wasserburg bauen, es wird eine große Gemeinde werden, es kamen viele Leute von der Seite. Ganz ehrlich, ich will es jetzt mal sehen, wie soll das gehen? Also nicht nur die Sarah hat gelacht, sondern auch der Bernd. Die Sarah, und so geht es mir auch, hatte den Glauben an das Versprechen Gottes verloren gehabt. Die ist auf dem langen Weg müde geworden und hat den Glauben verloren gehabt. Die konnte sich das nicht mehr vorstellen. Alles sprach ja dagegen. Sie war alt, lang über der Menopause. Sie konnte keine Kinder mehr kriegen nach natürlichem Ermessen. Ihr Mann war schon alt, finde ich einen harten Satz, ne? War aber wohl so, war auch älter als sie. Sie hatten keinen Sohn. Bei allem Segen, der da war, bei allem, was es ihnen gut geht, das fehlte. Und ja, und nicht, versteht ihr, wenn mir jemand heute sagt, das erste Mal, du, in einem Jahr wird was passieren, das halte ich durch bis nächstes Jahr. Aber es war das 24. Jahr.
Und jetzt sagt Gott, ja, nur noch ein Jahr, dann wird's passieren. Nächstes Jahr wirst du schon den Sohn haben. Ja. Und es ist nicht besser geworden. Also versteht ihr, am Anfang war die Frau schön und jung, so dass der Abraham sie immer wieder mal als seine Schwester aufgegeben hat, damit sie die anderen Männer, also nicht ihn umbringen, um seine Frau zu kriegen. Ja, da war noch was los. Jetzt war nichts mehr los. Und Gott sagt, aber in einem Jahr. Und so, ich weiß nicht, ob ihr das nachfühlen könnt, ob es jemandem ähnlich geht. Ich habe gewusst, Gott legt den Finger jetzt da rein und sagt, Bernd, ich meine dich. Du findest lächerlich, dass ich glaube oder ich dir sage, dass in dieser Gemeinde ich am Wirken bin und dass ich Großes mit dir vorhabe. Und das hat Gott nicht gemacht, um mich zu blamieren, sondern er hat meinen Glauben erneuert in den letzten Wochen und Monaten. Ich habe gemerkt, ja, so ist es und ich kann an der Stelle umkehren und ihm neu mein Vertrauen geben und schenken. Und das passte natürlich jetzt auch in diese Zeit des Mission Statements und Vision Statements rein, also dieser Zeit, wo wir als Gemeinde gefragt haben, Gott, wo willst du uns hinführen? Und habe gemeint, also für mich passte das unheimlich gut zusammen, weil es ja keinen Sinn macht, da wieder ein Sätzchen zu formulieren, wenn ich nicht dran glaube. Wenn ich Gott nicht zutraue, dass ihm nichts zu wunderbar ist, dass ihm nichts unmöglich ist und dass er mit uns sehr wohl was Großes machen kann. Ja? Nicht, weil wir so fruchtbar sind, war die Sarah nicht mehr. Nicht, weil wir so jugendlich dynamisch sind, war sie auch nicht mehr. Sondern weil er Gott ist. Und vielleicht hat es das auch gebraucht. Das Hinführen an den Punkt, wo die Sarah, einfach nur noch sagen können, wenn du jetzt nichts machst, passiert eh nichts mehr. Wir haben all unsere Möglichkeiten vertan, aufgebraucht, sind uns genommen worden, was auch immer. Wir sind da an dem Punkt machtlos. Und wir sind machtlos. Und Gott sagt, ich nicht, ich habe alle Macht. Und Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Was kann ich dann tun, wenn es euch so geht? Was könnt ihr tun? Also was ich gemacht habe, ist, ich habe mich bei Gott entschuldigt. Ich habe es einfach ihm gesagt, ja, so ist es. Es tut mir auch wirklich leid. Ich habe deinem Wort in meine Situation hinein nicht mehr geglaubt. Ich bin müde geworden. Mein Herz ist ein Stück krank geworden über diese hingezogene Hoffnung. Und ich will, dass du mich da heilst an der Stelle. Als zweites habe ich mich bei meiner Gemeindeleitung entschuldigt. Ich erlebe mich ja da nicht, wie ich da war in den letzten Wochen, ja, wie ihr mich erlebt. Aber wie ich andere erlebe, weiß ich und kann ich gut auf mich rückschließen, ist es wahrscheinlich nicht lustig gewesen für euch und für meine Gemeindeleitung, für die Gemeindeleitung auch nicht. Und so kann ich mich heute auch nur bei euch entschuldigen, weil ich glaube, das ist zäh, mit mir da zusammenzuarbeiten oder zusammenzuleben. Und es tut mir auch wirklich leid. Und ich bin da einfach darauf angewiesen, dass ihr mir auch vergebt und mich so ertragt und das auch durchtragt mit mir. Und das nächste ist, ich will mich da aktiv beteiligen. Am Mission Statement, am Vision Statement. An dem, dass Gott eine Vision und ein Ziel für diese Gemeinde hat. Und will da mitgehen. Und wisst ihr, wir brauchen das. Wir brauchen das so, eine klare Ausrichtung. Ich will euch mal was Witziges erzählen. Jetzt kommt das, was ich da versprochen habe, Becky. Es gibt auch was Lustiges. Wir waren am Maria-Himmelfahrtstag beim Baden am Chiemsee, die Bernadette und ich. Und das ist eine ziemlich neue Kioskanlage, Restaurantanlage mit neuen Toiletten. Und da gibt es für die Männer auch Pissoirs. Und ich trete vor dieses Pissoir und schaue rein. Und dann ist da an der Rückwand, da wo wir hinpinkeln sollen, eine Zielscheibe gemalt. Wer schon mal, ihr Frauen kommt da nicht hin, aber wer in der öffentlichen Gaststätte schon mal, da gibt es verschiedene Zieleinrichtungen, auch die man reinhängen kann. Da ist ein Fußballtor mit dem Ball hin, wo man dann drauf pinkeln soll. Das Witzige daran ist, mir fiel eine Quizsendung ein, letzten Herbst. Ich weiß nicht mehr, welches war, mit so Blödelquiz-Fragen. Und da haben die nach dem Ergebnis einer wissenschaftlichen Untersuchung gefragt. Die Wissenschaftler haben untersucht, wie viel weniger bei diesen Pissoirs daneben gespritzt wird, daneben geht, wenn eine Zielvorrichtung einsteht. Also kein Schild, bitte reinpinkeln, bitte konzentrieren und nicht daneben pinkeln, sondern nur irgendwas, wo man drauf zielen kann. Was schätzt ihr, wie viel weniger daneben geht in Prozent, wenn so ein Ding drin ist, im Vergleich zu dem, wenn nichts drin ist? 85%. Ja, das macht deutlich, wie basal das ist. Ja, das ist jetzt nichts, wo man sich großen Kopf macht. Erstmal außer dem, der den Dreck wegwischen muss, geht es nicht um viel, für den schon. Ja, muss man ehrlich sagen. Bei Frauen weiß ich nicht, wie das ist. Da sind die anatomischen Verhältnisse anders. Aber erstmal, zumindest bei uns Männern, ja, so was ganz Einfaches. Wenn wir selbst bei sowas kein Ziel haben, geht es daneben. Wenn wir für unser Leben nicht ein Ziel haben, dann verspritzen wir unsere Gedanken, unsere Zeit und unser Geld sinnlos in der Gegend rum. Und im Gegenteil, irgendwer muss den Dreck auch noch wegwischen. Und wenn es da schon so ist, bei so einem einfachen, grundlegenden Vorgang, wie viel mehr ist es denn für unser Leben wichtig? Merkt ihr, wir sind so gebaut. Wir sind so geschaffen. Wir brauchen eine klare Fokussierung, sonst spritzen wir wild in der Gegend rum. Ist so. Und die Frage ist halt, wo ist unser Ziel? Und bei Abraham und Hagar waren es ja zwei Dinge. Oder das ist bei uns auch so, nicht zwei Dinge, sondern gibt es ja verschiedene Abstufungen. Das eine war dieses große Lebensziel, geh weg aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Vaterland, du kriegst ein großes Land, viele Nachkommen, Vater vieler Völker. Übrigens ganz witzig, noch eine andere Geschichte. Wir haben eine Schülerin, ich arbeite ja im Krankenhaus, eine Krankenpflegeschülerin aus der Insalzach-Klinik da. Die hat diese Körpergröße und heißt mit Nachnamen Groß. Ja, es kommt mal lustiger. Jetzt zwicke ich die immer ein bisschen auf und erzähle das daheim. Dummerweise ist meine Tochter zu Besuch, schaut mich an und sagt, was willst du eigentlich? Du heißt ja auch Junge. Und jetzt stellt euch vor, ich meine, diese Schülerin und ich sind schon immer mit unserem Nachnamen aufgewachsen, wir messen dem jetzt keine große Bedeutung zu. Im Zeitalter Abrahams hat man damit was zum Ausdruck gebracht. Und Gott sagt ihm, du sollst nicht mehr Aram heißen, Abram, sondern Abraham, was heißt Vater vieler Völker. So. Jetzt stellt euch vor, ich hieß bis gestern Schmidt und komme heute und sage, ab heute heiße ich Junge, denn ich werde jung werden. Dann sagt er, ja, toll. Ja, stell dir vor, der Abraham kam irgendwo hin und sagt, ich heiße Abraham, Vater vieler Völker. Und dann sagt er, ja, und wie viele Kinder hast du? Keins. Toll, oder? Das ist mal ein Glaubensschritt. Ja. Und also das eine ist diese Ausrichtung und diesen Glaubensschritt auch wagen und diese große Vision. Das andere sind, darunter gibt es kleinere Ziele. Und das nächste Ziel war halt nun mal, also sie waren im Land angekommen, sie hatten große Reichtümer gesammelt. Das nächste Ziel war, der Sohn musste her. Das hilft nichts, über den geht es nicht. Wir brauchen kleine Etappenziele. Sonst, wie gesagt, geht es daneben. Und wenn wir so ausgerichtet sind und den Glauben verlieren, dann stehen wir in der Gefahr, ganz aufzugeben oder zu manipulieren. Das ist die Geschichte von Ismael, wo die Sarah es nicht aushielt und dann manipuliert hat. und diese Magd dem Abraham zugeschoben hat und sich darüber ein Kind warf. Und der Schuss ging total nach hinten los. Kaum war das Kind da, fühlte sie sich noch entwerteter, weil sie keine Kinder kriegen konnte, die andere aber schon. Und das machte die Probleme nur größer. Und das Tolle an dieser Geschichte finde ich, Gott hätte an der Stelle sagen können, mit Fug und Recht, ohne dass die Sarah das Geringste hätte beanstanden können, sagen, gut, dann machen wir es halt so. Ich habe nur dem Abraham versprochen, aus dir werden viele Völker vorgehen. Der Ismael war Abrahams Sohn. Er war nicht Sarahs Sohn, aber er war Abrahams Sohn. Ja? Die waren nicht nötig. Gott war nicht angewiesen auf sie. Gott ist nicht angewiesen auf mich und nicht auf dich. Und trotzdem nimmt er sie wieder mit rein. Trotzdem sagt er zum Abraham als erstes, aus deiner Lände und meint damit auch aus Sarahs Schoß, wird ein Kind hervorgehen und sagt Sarah einem, ja, wirst du ein Kind schon haben, das wird hier rumlaufen oder krabbeln, was auch immer. Ja, das hätte es nicht, also die Vision, die große Vision von dem Abraham wäre auch anders zu erfüllen gewesen. Und Gott macht es nicht, dass er sie rauskickt und sagt, mei, du hast das so gewollt, bist halt draußen, sondern er holt sie zurück. Er geht auf diesen Kuhhandel nicht ein mit dem Ismael und er wartet auf seinen Zeitpunkt und holt sie wieder ins Boot und sagt, doch Sarah, in einem Jahr. Er macht sich die Mühe und kommt extra vorbei und sagt es ihr nochmal. Sagt dem Abraham, in einem Jahr hast du ein Kind. Die Zeit des Wartens ist vorbei, jetzt geht's dann los. Und ich finde, ja, ich bin so dankbar, dass Gott so gnädig ist und auch mich nicht rauskickt und sagt, gut, du glaubst mir nicht mehr, dann schieß ich dich halt ab oder verzicht auf dich, mach mit anderen weiter. Könnt er machen, macht aber nicht. Und die Einladung steht, damit wieder einzusteigen in Gottes Traum für die Gemeinde in Wasserburg. Das ist die eine Geschichte, die sie erleben und die wir in dem Bibelabend gesehen haben. Ein paar Kapitel weiter, im Kapitel 22, Chapter 22, kommt ein zweiter Aspekt rein. Der Gott erscheint, redet zu dem Abraham wieder, das Kind, Sarah wird schwanger, das Kind wird geboren, das Kind wächst heran, ist wohl so ein Teenie. Und jetzt sagt Gott wieder was zu Abraham. Kapitel 22, Vers 1. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, sehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kam, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Eine krasse Geschichte. Vielleicht vorab: Gott hat nie, will nicht und wird nie wollen, dass wir Menschen opfern. Menschenopfer, insbesondere Kinderopfer, waren in der Abraham umgebenden Kultur Usus. Auch zu späterer Zeit, als das Volk Israel wieder ins Land Kanaan aus Ägypten zurückkommt, warnt Gott eindrücklich davor, keine Vermischung mit diesen Völkern einzugehen, unter anderem deswegen, weil die so gräuliche Taten tun und ihre Kinder opfern, ihren Gottheiten. Hat Gott nie gewollt, will er auch hier nicht. Und die Geschichte macht es ja besonders deutlich, will er gar nicht. Was wollte er aber denn? Ich glaube, was wir hier lesen, erleben wir alle irgendwann. Dass Gott wissen will, wo unser Herz steht und es uns zeigen will. Der Isaak war ja nicht nur deswegen so kostbar für den Abraham, weil er ihn unheimlich lieb hatte, weil es einfach sein Kind war. Er war auch deswegen so kostbar für ihn und lieb, weil er der Schlüssel zu der Verheißung war. Über ihn ging es weiter. Der legte nicht nur seinen lieben Sohn auf den Altar, sondern sein ganzes Lebenswerk. Sein ganzes Lebenswerk. Alles, wofür die letzten 40 Jahre, ja doch 40 Jahre, geackert, gelebt, Abenteuer angegangen ist, Opfer gebracht hat, ja, sich Dinge gefallen lassen hat, Konflikte eingegangen ist, durchstehen musste, all das lag mit Isaak auf dem Altar und er hat es Gott hingelegt und gesagt: Gut, wenn du es mir nehmen willst, dann nimm. Und das kommt in jedem unserem Leben vor. Es kommt an den Punkt, wo wir sagen müssen: Was ist mir wirklich wichtig? Geht es darum, was Gott mit mir vorhat, um mein Werk? Oder ist es Gottes Werk? Geht es hier um meine Gemeinde, um meinen Erfolg, oder geht es um Gottes Erfolg? Das ist die Kernfrage. Und es gehört zu dem ersten zusammen. Eine klare Vision, ein klares Ziel zu haben, eingebettet in eine Beziehung, in der Gott das Allerwichtigste ist. Wichtiger wie meine Ziele. Ja, das ist ein Schutz für unser Herz. Wir brauchen ein Ziel, aber noch viel mehr brauchen wir eine Beziehung, in der Gott die Nummer eins ist, zu ihm. Wir brauchen das. Wir kippen sonst auf, wir kommen sonst in die... Ja, Erfolg hat immer die Gefahr, dass wir großkotzig werden und uns selbst zuschreiben. Und dann wird es schräg. Und dann ist es schädlich für uns. Wir brauchen beides, diese Ausrichtung und diese Hingabe an Gott. Und mit Hingabe meine ich jetzt nicht großen Aktivismus, sondern es gehört ihm. Der Abraham hat keine große Action gemacht. Er hat einfach nur war nur bereit, in Anführungszeichen nur, den Isaak Gott zurückzugeben. Alles, was er ihm verheißen, geschenkt hat, Gott wieder in die Hand zurückzugeben. Und an der Stelle sagt Gott: Ich sehe jetzt, du fürchtest mich. Ja, und an der Stelle sehen wir, dass Furcht nichts mit Angst haben vor Gott, sondern Furcht hat was damit zu tun, dass ich sage: Wenn Gott was sagt, dann ist das Maß aller Dinge. Und dann tue ich das. Auch wenn es mich alles kostet. Und der Abraham tut es. Im Johannesevangelium, ich habe jetzt leider die Stelle nicht rausgesucht, steht mal, dass der Abraham davon ausgeht, dass Gott den Isaak wieder zum Leben erwecken wird, wenn er ihn denn geopfert hat. Versteht ihr, der Abraham hat Gott alles zugetraut. Alles. Er hat ihm wirklich alles zugetraut. Alle Wunder, auch dass er jemand von den Toten auferweckt. Was er ihm nicht zugetraut hat, dass er ihm seinen Lebenstraum zerstört, den er ihm selber gegeben hat. Also Abraham rechnet nicht damit, dass Gott jetzt an der Stelle ein Ende schickt, sondern er rechnet damit, dass Gott irgendwie weitermachen kann. Und wenn er den Isaak von den Toten auferweckt. Und das hat meine Haltung herausgefordert. Ja, wir haben manchmal Angst vor Gott, er könnte uns was nehmen. Das ist keine Gottesfurcht. Aber Gott zu vertrauen und zu sagen, selbst wenn das für mich sinnlos erscheint, wenn ich die Lösung nur noch im Übernatürlichen sehen kann, oder erst dann, ich will dir vertrauen und ich tue, was du mir sagst. Das ist Gottesfurcht. Es geht darum, dass uns die Beziehung zu Gott wichtiger als alles andere ist, dieses Verhältnis. Und das, was wir an Zielen, an Visionen haben, darin eingebettet ist. Es geht nicht darum, dass wir, und daran kennt man es, das, was wir für richtiger halten, was wir glauben, dass Gott uns gegeben haben, mit Zähnen und Klauen gegen jeden und alles verteidigen. Bei Abraham haben wir in der Bibellese einmal gesehen, das war unglaublich. Ja, der hatte die Verheißung, er kriegt das Land Kanaan. Und merkt irgendwann, der Lot, sein Neffe, war ja dabei, die wurden beide sehr reich, hatten große Viehhirten und irgendwann kommen die Hirten sogar über Kreuz, weil sie merken, zu zweit, das Land reicht ihnen nicht mehr. Und der Abraham sagt, Lot, wir müssen uns trennen, das Land kann uns nicht beide ernähren. Du hast die Wahl, geh nach links, dann gehe ich nach rechts, geh nach rechts, dann gehe ich nach links. Links lag das Land Kanaan. Er hätte sagen können, und ich hätte ihn gut verstanden, du pass mal auf, Lot, Folgendes, wir müssen uns trennen, du gehst nach rechts, weil links hat Gott mir verheißen. Ja, das ist schon mal fix. Das tut er nicht. Sondern er sagt, Lot, wähl du. Und der Lot wählt rechts. Und er nimmt links, das was übrig bleibt, und das ist das, was Gott ihm verheißen hat. Das ist ganz erstaunlich. Der kämpft hier keinen Millimeter drum. Sondern er legt es in Gottes Hand. Und solche Begebenheiten haben wir immer wieder gesehen im Bibelabend, wo der Abraham einfach das in Gottes Hand gibt und darauf vertraut, dass er es machen wird. Das heißt nicht, dass der waschlappig war. Ja? Als der Lot gefangen genommen wird durch einen kriegerischen Akt, geht er mit seinen Leuten hinterher und holt ihn zurück. Das war kein Waschlappen. Aber das war jemand, der an der entscheidenden Stelle wusste, ich muss mich darum nicht kümmern, ich lasse das in Gottes Hand. Und das, da will Gott uns auch hinführen, dass wir die Dinge in seiner Hand lassen. Und das Zweite, als Abraham starb, steht da, er war ein zufriedener alter Mann, richtig alt, richtig zufrieden. Oh, die Arme, ist okay. Und wenn man jetzt die Umstände anschaut, muss man sich fragen, warum war der zufrieden? Die Verheißung war, du wirst zum Vater vieler Völker werden. Und die werden das ganze Land besiedeln. Deinen direkten Nachkommen werden das ganze Land besiedeln, das ich dir zeige. Und du wirst zum Vater vieler Völker werden. Als er stirbt, ist ein Sohn, immer noch ein Sohn, kein Enkel, kein zweiter Sohn. Und trotzdem stirbt er alt und lebenssatt. Und das lehrt mich ein zweites, und auch das ist wichtig für Ziel und Vision, um durchzuhalten. Der Abraham hatte verstanden, dass es nicht um ihn ging, sondern um die Vision. Dass Gott diese vielen Völker, diese Segen für andere Völker sah. Und der Abraham hatte eingewilligt, deswegen war der nicht verbittert, weil er gesehen hat, ein Sohn, es geht weiter, das reicht mir. Ich vertraue Gott weiter. Ja, ich habe gesehen, meine Frau war unfruchtbar, ich war schon uralt, wir haben diesen Sohn bekommen und es wird weitergehen, auch nach meinem Tod. Sorgt noch für eine Frau, für den Isaak, bringt seine Angelegenheiten in Ordnung und stirbt. Zufrieden und lebenssatt. Weil er wusste, Hier geht es um was Größeres für mich. Das geht über mich hinaus und es geht auch über mein Leben hinaus. Und deswegen ist es jetzt noch gar nicht schlimm. Im Gegenteil, es war der gute, wichtige Schritt, den Gott mit mir gehen wollte. Weiter geht er mit anderen. Und wenn wir uns da einfügen lassen, dann geht es uns besser. Also mir ging es so, dass ich gemerkt habe, ja, ich muss mich da einfügen in einen Plan, der größer ist als mein Leben, der über mein Leben hinausging, der vor meinem Leben losging, nach meinem Leben weitergehen wird. Ich bin ein Teil der Strecke unterwegs und ich werde nicht das Ende sehen. Ich werde es sehen, aber erst nach meinem Tod. Und so möchte ich einladen. Und ich möchte es jetzt nicht auf Lippenbekenntnis, ich möchte euch wirklich einladen, diese Fragen mit nach Hause zu nehmen. Wenn wir so nebeneinander sind, da vielleicht angerührt jetzt, dann ist es schnell gesprochen. Das wird man, kann man manchmal nutzen für manche Dinge. Ich möchte es euch wirklich mit nach Hause geben. Klärt mal, was hat Gott mit eurem Leben vor? Was ist die große Vision? Was sind die nächsten Ziele? Wofür lebe ich? Und seid ihr bereit, bin ich bereit, das Gott wirklich in Gottes Hand zu lassen, ihm wieder hinzulegen. Wenn er sagt, angenommen, ich mache jetzt hier mit wem anders weiter, du kannst zur Seite treten. Ja, so wie der David, der durfte den Tempel nicht bauen, weil an seinen Händen Blut klebte für Gott. Das war sein Herzenswunsch. Vielleicht hätte er sich auch damit nochmal ein Riesendenkmal gesetzt. Ja, der Tempel Davids. Für Gott. Und Gott sagt, nee. Und was macht der David? Der schmollt und zieht sich in die Ecke zurück und sagt dann halt ohne mich. Nein, das tut er nicht. Sondern er tut, was er noch dafür tun kann. Er sammelt Baumaterial, damit sein Sohn den Tempel bauen kann. Der Nächste nach ihm. Und das ist dann der Fall, wenn wir wirklich bereit sind, alles in Gottes Hand zu geben und ihm auch unser Leben anzuvertrauen. Und das, was wir für so wichtig nehmen in unserem Leben und was ja auch wichtig ist, aber Gott ist wichtiger. Genau. Und dann lasst euch doch mal von Gott zeigen, wie das in das große Ganze passt. Der Abraham hat gewusst, Vater vieler Völker. Das steht ja eigentlich schon da. Wenn ich das so lese, dachte ich mir, der hätte viele Nachkommen sehen müssen. Aber da steht Vater vieler Völker. Also das war eine Vision, die war schon von Anfang an über seinen Lebenshorizont hinaus. Das war von Anfang an klar, dass er das nicht sehen wird. Sage ich natürlich, ja, aber wenigstens 4 Söhne, 30 Enkelkinder, 5 Urenkel. Das wäre was. Das hätte jetzt ich erwartet. War aber nicht so. Aber der nächste Schritt war getan. Und Abraham war zu Ende. Und es kam so, wie Gott gesagt hat. Also, das möchte ich euch einfach noch mitgeben. Ich glaube, wenn wir die Dinge für uns geklärt haben, dann geht es auch gut weiter mit der Vision für diese Gemeinde. Und da bitte ich um euer Mitwirken. Wir werden in den nächsten Wochen eine Predigtreihe starten zum Thema die Liebe des Vaters. Die Liebe des Vaters, das Leben des Geistes, die Versöhnung Christi für Wasserburg. Und wir haben uns entschieden, mal mit der Liebe des Vaters zu beginnen. Und es geht uns darum, diese Vaterbeziehung soll heil werden. Am Ende der Predigtserie soll jeder ein Stück mehr wissen. Gott liebt mich als Kind, egal was ist. Weil das die Basis ist. Wenn wir daraus handeln, wird unser Leben echt und bereichernd für andere. Wenn wir handeln, ich muss mich anstrengen, damit der Papa im Himmel mich lieb hat, wird schräg. Und deswegen wollen wir damit starten. Und ich möchte um eure Mithilfe deswegen bitten, weil wir uns auch überlegt haben, wie kriegen wir das ein bisschen erlebbarer in der Gemeinde? Wie wird es, dass es nicht nur Predigten von vorne sind und man sich dann irgendwie was rausholen kann, sondern wie wird es auch erlebbarer? Und eins, glaube ich, was wirklich auch immer hilft, ist, wenn andere Leute mal erzählen, wie es ihnen geht. Und wenn jemand von euch da eine Geschichte zu erzählen hat, seine Geschichte, wo Gott ihn ein Stück geheilt hat, in seinem Vaterbild. Denn das ist ja das Problem, dass wir was von Gott geschenkt bekommen, nämlich dass wir Kinder Gottes siegen und Papa zu ihm sagen können. Das ist toll und wunderbar, das ist ein Geschenk. Dieser Geist ist in uns, indem wir rufen Papa, ein Geist der Kindschaft. Und gleichzeitig ist da ein Vaterbild, das wir aus unserer Ursprungsfamilie mitgebracht haben, das uns ganz andere Dinge sagt, unter Umständen. Und das Erste, das, was Gott in uns tut, will sich ausbreiten und kommt immer an Grenzen, die wir ihm setzen, weil wir im Herzen und im Kopf ganz andere Dinge denken. Weil wir denken, der Vater, wenn ich nicht brav bin, hat er mich nicht lieb. Das ist so eine typisch deutsche Erfahrung. Wenn du brav bist, haben wir dich lieb. Was glaubt das Kind? Wenn ich nicht brav bin, hat mich keiner lieb. Und das zieht sich dann durch bis ins Erwachsenenalter und es überträgt sich natürlich jetzt beispielhaft mal auch in die Beziehung zu Gott, dem Vater, wenn wir nur Papa sagen müssen, dürfen. Ja, für manche ist es vielleicht ein Müssen, sich so nah kommen zu lassen mit Gott. Es ist ja nicht nur so, dass Gott uns nah an sich kommen lässt. Wir müssen ihn ja auch an uns rankommen lassen. Und wer also was erlebt hat oder so, meldet euch bitte beim Sepp, bei der Andrea, bei mir. Das Ganze wird sehr viel, jetzt sage ich effektiver, ist ein blödes Wort, aber sehr viel wirksamer, wenn da alle auch beitragen. Darum möchte ich bitten, weil darum geht's. Diese Gemeinde ist eine Gemeinde, die davon lebt, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Das ist mit unserer Gemeinde, von unserer Gemeinde nicht zu trennen. Und das ist eine Kernbotschaft, die wir auch aussenden. Du bist geliebt und du musst der Liebe nicht verdienen. Weil der Vater im Himmel Liebe ist. Und das ist sowas wie das Himmelszelt voller Sterne, was der Abraham gesehen hat. Das ist noch nicht sehr konkret, vielleicht wird es bei dem einen oder anderen konkret, aber das ist wesentlich. Gut, das glaube ich, habe ich für heute genug geredet und sage Amen.